Ulrich ist CEO von Bayer Pharmaceuticals und leitet dort das neue, vielversprechende Kapitel der Zell- und Gentherapie ein. Stefan Ulrich kann bereits auf 30 erfolgreiche Jahre in der internationalen Pharmaindustrie zurückblicken. Nach Stationen in Südamerika, Belgien, Frankreich und den USA kam er vor 10 Jahren nach Berlin und ist seit November 2018 Mitglied des Vorstandes der Bayer AG und Leiter der Division Pharmaceuticals. Im Podcast diskutiert er mit Inga Bergen über den transformativen Ansatz der Zell- und Gentherapie, über die Zukunft des Wissenschaftsstandorts Deutschland und welchen Einfluss neue Life-Science-Technologien auf unser Gesundheitswesen und die ganze Gesellschaft haben werden. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com/inside-digital-health. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Ja, guten Morgen, lieber Stefan.
Hallo Inga, schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir. Stefan Ulrich, du bist CEO von Bayer Pharmaceuticals, also von der Pharma-Sparte von Bayer in Berlin. Wir beide, ja, wir kennen uns 10 Jahre, 8 Jahre, ich weiß es gar nicht genau, aus der Zeit, als du noch bei Sanofi warst. Ich freue mich deswegen total, dass wir heute sprechen können, weil du ja bist ein Pharma-Urgestein, aber auch extrem verwurzelt in der Berliner Gesundheitswirtschaft und transformierst gerade Bayer Pharmaceuticals. Ja, deswegen freue ich mich sehr auf dich. Habe ich das jetzt richtig angekündigt?
Ja, ich kann mich da durchaus wiederfinden, absolut.
Ja, vielleicht magst du dich auch in eigenen Worten mal kurz vorstellen. Du bist ja, glaube ich, seit 20 Jahren in der Pharmabranche tätig und auch meistens vom Berliner Standort gewesen. Ist das richtig?
Nee, da muss ich jetzt schon korrigieren ein bisschen. Es sind ehrlich gesagt inzwischen über 30 Jahre. Ich bin nach meinem Abitur in Paris und damals musste man ja noch zur Bundeswehr einen Dienst ableisten, habe ich ein duales Studium bei Bayer angefangen, 1989, mit der Hoffnung und dem Versprechen damals sehr schnell eine Auslandskarriere zu machen. Ich hatte in Frankreich Abitur gemacht und in den 80er Jahren, da fand man irgendwie Deutschland auch nicht so spannend. Und da waren die anderen Länder viel, viel spannender. Und ich dachte, jetzt muss ich mir irgendeine Laufbahn aussuchen, wo ich möglichst schnell wieder ins Ausland komme. Und so bin ich dann bei Bayer gelandet. Und das hat auch alles so funktioniert. Ich bin dann Anfang der 90er Jahre nach Südamerika gegangen für 5 Jahre. Erst als Trainee und dann als junger Geschäftsführer von kleinen Ländern. Uruguay, Paraguay und Bolivien waren das dann. Von dort aus ganz kurz nach Deutschland und dann gleich wieder ins Ausland. Erst nach Belgien. Dann in die USA, dann von den USA nach Frankreich, von Frankreich zurück in die USA und dann nach Berlin vor 10 Jahren als Geschäftsführer damals für die Sanofi für einige Jahre und bin dann auch hier hängen geblieben mit Wohnhaft in Berlin und habe mich wirklich in diese Stadt verliebt und auch so ein bisschen in dieses Land verliebt, das ich am Anfang in den Anfangstagen so ein bisschen kritisch gesehen habe. Und ich finde das eine tolle Stadt und ich finde auch Deutschland ein spannendes Land. Und bereise jetzt von hier aus inzwischen als Vorstand von Bayer und Leiter dieses Pharmageschäfts die Welt und bearbeite die Welt inzwischen ja mehr digital als wirklich physisch. Aber das ist so der Hergang, verheiratet, 2 Kinder und wohnen tue ich direkt vor den Toren von Berlin im wunderschönen Potsdam.
Ja, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Was ich auch gemerkt habe, als ich dich kennengelernt habe, damals bei Sanofi, da war ich gerade Geschäftsführerin von Welldo, war eine der ersten, die sich mit Digital Health auseinandergesetzt hat. Und da habe ich schon gemerkt, dass in dir ein wahrer Visionär schlummert und dass du dich auch traust, über ja die Grenzen hinauszudenken, die es ja oft so gibt im Corporate Business, und fand ich damals schon sehr, sehr visionär. Und du warst auch lange Sprecher des Gesundheitsclusters hier in Berlin-Brandenburg. Und es ist natürlich eine total spannende Perspektive, wenn man so viel von der Welt gesehen hat und dann den einzigen ja, DAX-Konzern in Berlin ist es ja, glaube ich, immer noch Bayer übernimmt, also zumindest die Sparte der pharmazeutischen Produkte. Bayer ist ja insofern sehr, sehr spannend, weil es sich gerade auch in einer Riesentransformation befindet, die du antreibst. Also Ihr habt ja einige Blockbuster, die laufen aus, das Geschäft verändert sich total und du bist auch angetreten, um das Unternehmen ja auf neue Zukunftspfade zu führen. Das kann man ja wahrscheinlich so sagen. Und das ist auch ein Thema, worüber ich sehr gerne mit dir heute sprechen möchte, weil mich total interessiert, was deine Vision ist, deine Strategie ist und verschiedene Themen, in die wir dann gleich noch tiefer eintauchen. Vielleicht magst du da mal anfangen bei der Station, bei dem Start bei Bayer und was du vorgefunden hast und was du vorhast.
Ja, also erstmal, wenn man zu Bayer kommt, und ich war ja bei Bayer sozialisiert, von daher wusste ich weitestgehend, was mich erwartet nach den 8, 9 Jahren Pause, wenn du so willst, bei Sanofi. Wusste ich natürlich, dass ich in eine Firma komme, die so ein bisschen am Scheideweg steht. Am Scheideweg deshalb, weil die zu dem Zeitpunkt, wo ich da angefangen habe, vor 3,5 Jahren, auf einen Riesenerfolg in den 10 Jahren zuvor zurückblicken konnten mit Xarelto, einem Blutverdünner, der weltweit mehr als 100 Millionen Patienten inzwischen gesehen hat, der weltweit im Umsatz, wenn wir inklusive unseres Lizenzgeschäfts in den USA, wenn ich den Marktumsatz mir angucke, eines der erfolgreichsten Pharmaprodukte der Welt ist. Und dann noch dazu Eylea, das ist ein Produkt in der Augenheilkunde, das man ins Auge injiziert. Zwei riesengroße Erfolge, die so langsam ans Ende ihres Lebens kommen. Und mir war klar, wir müssen jetzt das nächste Kapitel aufschlagen und wir müssen uns entscheiden an dieser Weggabelung, wohin soll es denn gehen? Ja, sind wir ein Geschäft, das so ein bisschen mitläuft in diesem Bayer-Konzern neben unserem Landwirtschaftsgeschäft und das guckt, dass wir mitschwimmen mit vielleicht ein bisschen etwas älterem und traditionelleren Portfolio oder nutzen wir die Gunst der Stunde und in jedem Neuanfang liegt ja ein Zauber und versuchen mal uns diese wahnsinnige Innovationskraft, die im Moment aus der Wissenschaft kommt, aus der, wenn du so willst, aus dieser Begegnung zwischen digital und Biologie, wo das Wissen explodiert. Es wird gesagt, dass im Moment das biologische Wissen stärker wächst als nach dem Mooreschen Gesetz bei den Microchips. Also können wir da nicht andocken. Und wie der Zufall das manchmal so will, und das ist eine schöne Anekdote, finde ich, kam ich an meinem allerersten Tag, da war ich noch nicht mal mit Vertrag ausgestattet, mein allererster Tag, ich glaube, es war der 13. September 2018, da wurde ich vom Aufsichtsrat in den Vorstand berufen und an dem Tag präsentierte dem Aufsichtsrat unser Venture-Arm von Bayer, Leaps heißen die, präsentierte eine Minderheitsbeteiligung mit der Aussicht, die an die Börse zu bringen und auch einen entsprechenden Gewinn damit zu machen. Und diese Minderheitsbeteiligung hieß Blue Rock. Blue Rock Therapeutics und Blue Rock stellte dort in dieser Präsentation vor, dass sie einen Ansatz hätten, um Parkinson zu heilen. Und ich saß da und dachte, boah, Bayer ist ja viel cooler, als ich dachte. Was die alles haben, das wusste ich ja gar nicht. Und dann habe ich mich im Anschluss an diese Aufsichtsratssitzung an einen meiner Kollegen gewandt und gesagt, warum wollt ihr das denn an die Börse bringen? Das können wir doch selber übernehmen. Dann sagten die, nein, Parkinson, das ist kein Therapiegebiet, das wir bearbeiten. Und wir haben uns schon die Rechte für die kardiovaskulären Indikationen gesichert. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir könnten doch Parkinson heilen. Das ist doch viel besser. Und das ist doch viel transformativer. Und so kam diese Idee mit dem Zell- und Gentherapie-Geschäft auf. Und wir haben dann ja kurze Zeit, nachdem ich angefangen habe, die Blue Rock komplett gekauft. Und wenn wir dann einmal da in dem Thema drin waren, nämlich Parkinson komplett anders anzugehen, aber auch in Zukunft regenerative Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder andere Krankheitsbilder über regenerative Medizin durch Stammzellentherapie oder induzierte pluripotente Stammzellentherapie, sollte ich vielleicht korrekterweise sagen, zu behandeln, haben wir gesagt, ja, da gibt's doch aber noch mehr. Und so ist unsere Zell- und Genstrategie entstanden. Und daraus wurde dann sehr schnell auch die Akquisition von Ask Bio. Das ist eine Firma, die Gentherapie macht, also Genmaterial in eine Zelle bringen kann und dann kaputte Gene, die zu Krankheitsbildern führen, oftmals auch vererbbare Krankheitsbilder, hier dieses Gen sozusagen repariert, beziehungsweise das schadhafte Gen ist dann oder das defekte Gen ist immer noch da, aber ein heiles Gen daneben stellt und dann plötzlich wieder Funktionen erlaubt, wo Menschen sterbenskrank sind und hier Heilungsansätze für Krankheiten bietet, genauso wie im Bereich der Zelltherapie Heilungsansätze bietet, wo heute entweder palliativ behandelt wird manchmal oder wo eben an den Symptomen rumgedoktert wird oder wo gar keine Behandlungen möglich sind. Und da werden plötzlich Horizonte aufgemacht, die es vorher gar nicht gab. So, das ist dieser große transformative Ansatz, an dem wir inzwischen, glaube ich, unheimlich weitergekommen sind. Wir sind auch weltweit inzwischen dafür, werden wir gesehen und erkannt, dass wir in diesem Bereich nicht nur investiert haben, sondern dass wir inzwischen dort eine führende Stellung eingenommen haben. Zuletzt, vielleicht am besten unterstrichen durch die Kooperation, die wir mit Mammoth getroffen haben. Mammoth ist eine Geneditierungsfirma. Das Thema kennt man ja inzwischen, weil da ja auch ein Nobelpreis an die Charité vergeben worden ist mit der Emmanuelle Charpentier. Und die Jennifer Doudna, die kennen auch die meisten inzwischen, weil da der Biograf von dem Steve Jobs ein tolles Buch auch als Biografie über Jennifer Doudna geschrieben hat, Codebreaker heißt es, glaube ich, wo Geneditierung als auch ein wichtiger Bestandteil für zukünftige Arzneimittelentwicklung auf den Plan gerufen wird. Und die sind auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, ihr seid ein so wichtiger Spieler, können wir uns mit euch verpartnern. Und wir haben natürlich gesagt, genau das ist der Bereich, wo wir auch wieder diese neuen Technologien noch weiterentwickeln. Also das ist alles ganz am Anfang, aber unheimlich vielversprechend.
Wenn ich einhaken darf, weil da würde ich gerne etwas in die Tiefe gehen. Also AskBio ist ein amerikanisches Unternehmen, das ihr akquiriert habt. Und wenn du jetzt über den Nobelpreis, der an die Charité ging, an die Wissenschaftlerin der Charité zum Thema CRISPR-Cas9, Genschere und diese ganzen neuen Technologien, das ist ja eine Erfindung, die quasi in Deutschland gemacht wurde. Und das würde mich auch total interessieren, wie du den deutschen Standort da siehst. Ich hatte nämlich gestern ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der versucht, die Zeiträume zu verkürzen, die es braucht, um IP aus Universitäten oder Forschungsinstituten in Deutschland rauszulösen. Im Moment scheinen wir da so, seine Aussage, bei 18 Monaten im Schnitt zu sein, und in den USA dauert das wenige Wochen. Worauf ich hinaus will: Es ist im Moment total schwierig, in Deutschland wirklich, ja, Innovationen auf die Straße zu kriegen, in den Markt zu kriegen, zu den Patientinnen und Patienten zu kriegen. Und vieles verharrt so ein bisschen in der Grundlagenforschung. Und das ist ja eine der Herausforderungen, vor der wir stehen. Und wenn du jetzt über Gen- und Zelltherapeutika sprichst, dann ist das ja ein komplett neues Feld, was auch ganz, ganz neue Ansätze in der Versorgung braucht und so. Also ein riesendickes Brett. Wie siehst du da den Standort in Deutschland bei diesen Themen?
Also erstmal, das ist natürlich eine vielschichtige Frage, weil du natürlich, wenn du Gesundheit guckst, immer von ganz, ganz vielen Blickwinkeln da drauf schauen kannst. Ich glaube, der Hinweis, dass Deutschland in der Grundlagenforschung verharrt, ist sicherlich eine Sichtweise. Eine andere ist, dass Deutschland eine tolle Grundlagenforschung hat. Ich glaube, das ist schon bemerkenswert zu sehen, dass trotz all den Dingen, die so auf der Welt passieren und all den Fortschritten, die wir vor allen Dingen immer assoziieren mit den USA und zuletzt auch mit China, nichts an der Tatsache geändert hat, dass Deutschland nach wie vor bei den Publikationen in den Lebenswissenschaften führend ist in der Welt, zusammen mit zugegebenerweise mit Harvard oder ähnlichen. Aber wenn ich unsere Helmholtzer angucke in Deutschland, also die Helmholtz-Gesellschaften oder Max Planck, die sind absolut vergleichbar und sind da auf der Grundlagenforschung in der Weltliga. So, und dann hast du natürlich völlig recht. Wie übersetzt sich diese Grundlagenforschung in Patente, also in IP, und wie übersetzen sich die Patente in Anwendungen und wie übersetzen sich Anwendungen in Ausgründungen? Und da ist Deutschland in der Tat, fällt dann völlig hinten runter. Und da muss man sich dann fragen, woran das liegt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir hier nicht das Wissen hätten. Das beste Beispiel, wie die ganze Kette funktioniert, haben wir ja nun beim Beispiel in Mainz mit der BioNTech gesehen, an der Goldgrube. Und hätten es gerne natürlich auch, vor allen Dingen, ich hätte es gern auch im Bereich der Vakzine mit CureVac gesehen. Aber hier haben wir eine Technologie gesehen, die in Deutschland von der Grundlage her erforscht worden ist und die dann auch in Wertschöpfungsketten umgesetzt worden ist. Also es geht. Aber es passiert zu wenig. Und wenn es zu wenig passiert, dann liegt es eben an Translationsthemen. Es liegt aber auch an der Art und Weise, wie, glaube ich, die Generation, die bislang am Ruder war, mit bestimmten Dingen umgeht, gerade im akademischen Bereich. Und das verändert sich aber. Ich merke, dass da ein neuer und frischer Wind weht. Und wir sollten nicht immer aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen, sondern ich glaube, dass es da auch sehr viel Positives gibt, was ich sehe. Du weißt, ich bin im Nebenjob auch noch Aufsichtsrat in der Charité.
Genau.
Und ich merke, dass sich da was verändert.
Ja, weil ich glaube, weil man auch eben sieht, diese tollen Erfolge. Du hast jetzt bei OnTech angesprochen, die ja auch motivieren. Und das finde ich auch spannend, weil ich hatte auch immer den Eindruck, das zeichnet dich so ein Stück weit aus, dass du so total gut über so Grenzen hinweg denken kannst, was man ja oft nicht so tut, wenn man sich in einem Setup befindet, dann nimmt man vieles als gegeben hin und hinterfragt bestimmte Narrative oft gar nicht mehr. Also wie du es eben beschrieben hast, wir machen doch gar kein Parkinson, wir machen doch Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da ist doch unsere Expertise. Und oft geht es ja darum, ja überhaupt erstmal so eine Vision aufzumachen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, wenn du jetzt sagst, ihr schaut euch bei Bayer komplett neue innovative Felder an. Ihr arbeitet mit Nobelpreisträgerinnen wie der Jennifer Doudna zusammen. Ihr schaut euch aber auch international diese ganzen Themen an und akquiriert wirklich die Besten auf dem Feld. Wie siehst du jetzt die Rolle von Bayer auch darin, in Deutschland dieses Thema Gen- und Zelltherapeutika so ein bisschen voranzutreiben? Weil, wie du gesagt hast, wir schauen da viel in die USA, viel nach China. Was macht ihr so ganz konkret, auch vielleicht am Berliner Standort? Kannst du da einen Einblick geben?
Ja, ohne zu viel im Voraus zu verraten, weil natürlich auch vieles noch in den Gesprächen ist mit unterschiedlichen Teilnehmern in diesem Markt. Wir haben dieses Thema, dieses Zell- und Genthema, ist ein Thema, mit dem du nicht nur Leute begeistern kannst, die tief verhaftet in dem ganzen Gesundheitsbereich sind, sondern einfach dieses Versprechen darauf, mit diesen neuen Technologien Krankheitsbilder zu heilen, mit denen wir alle was anfangen können. Ja, wer kennt nicht jemanden im erweiterten Familien- oder Freundeskreis, der von Parkinson betroffen ist und weiß, wie degenerativ so eine Krankheit ist. Und damit kann man im Grunde um jeden begeistern, wenn plötzlich hier neue Ansätze gefunden werden, die möglicherweise Heilung versprechen. Und das, kann ich dir sagen, ist auch etwas, was in der Politik wahrgenommen wird. Und die Politik nimmt natürlich immer die Dinge wahr und an, die auch grundsätzlich in der breiten Gesellschaft Akzeptanz finden, als Lösung oder als Notwendigkeit, eine Lösung zu finden. Und so haben wir zu diesem Thema, ich habe, glaube ich, über die letzten ein, zwei Jahre da nicht nur als Rufer in der Wüste, sondern wirklich sehr, sehr, sehr viel Resonanz gefunden in der alten Bundesregierung, sehr viel Resonanz gefunden in der Berliner Landesregierung für diese Themen. Jetzt haben sich beide natürlich politisch geändert, sowohl im Bund wie auch im Land. Aber ich sehe das auch in den neuen Regierungen, weil einfach das Thema das Richtige ist. Das bedeutet, dass die Bereitschaft hier zu partnern, zum Beispiel, indem wir den Bereich Translation, also aus der Grundlagenforschung den nächsten Schritt zu machen, in näher an die Anwendung heran, größer ist und gleichzeitig wir entgegenkommen können auf der anderen Seite, indem wir zum Beispiel um akademische Kerne herum dann auch helfen, privatwirtschaftliche Kerne stärker zu entwickeln. Das kann sein in klinischer Entwicklung, das kann aber auch ab einem bestimmten Zeitpunkt das Thema Industrialisierung sein. Ja, wir sagen immer, Berlin kann man nicht mehr industrialisieren, die Zeiten sind vorbei. Ich habe gerade gestern in einer anderen Veranstaltung gesagt, warum eigentlich nicht? Ja, wir müssen nur gucken, dass wir auf die richtigen Zukunftstechnologien sehen. Das sehen wir gerade in Grünheide bei Batterien und bei Tesla. Ich glaube, das ist absolut möglich, auch im Bereich dieser ganz neuen Technologien im Bereich der Life Sciences.
Weil man muss ja dazu sagen, bei Gen- und Zelltherapeutika war es lange so, dass die Gen- und Zelltherapeutika, wenn sie denn entwickelt wurden, dass die in den USA, in der Schweiz hergestellt wurden und dazu mussten dann aufwendig irgendwelche Zellen von Patientinnen und Patienten dorthin geflogen werden, dann mussten die dort aufbereitet werden und das war in der Vergangenheit ein sehr aufwendiger Prozess. Das hat sich ja natürlich jetzt auch verändert. Was schwebt dir da ganz konkret vor? Also welche Sachen müssen entstehen und welche Rahmenbedingungen müssen sich auch ganz konkret verändern, damit diese Innovation dann wirklich auch Patientinnen und Patienten zum Beispiel mit Parkinson zugutekommen kann.
Also, du hast völlig recht, dass das natürlich die Investitionen sehr stark USA getrieben sind. Ist auch kein Wunder, weil die meisten Firmen auch in den USA gegründet sind. Und das ist so ein bisschen wie mit uns beiden. Ja, wenn wir in Berlin oder in unserem Fall Potsdam leben, dann ist man natürlich eher motiviert, auch darum herum etwas entstehen zu lassen. Und so ist es natürlich auch bei den amerikanischen Firmen mit amerikanischen Investments. Also die Grundvoraussetzung, dass wir in dieses Thema einsteigen und hier am Standort sind, denke ich mal, das ist eine gute Nachricht grundsätzlich für den Standort, weil dann natürlich die Bereitschaft dann entsteht, auch in diese neuen Technologien auch auf der privatwirtschaftlichen Seite zu investieren. Das heißt konkret, ich kann mir vorstellen, dass wir in der Zukunft neben der Forschung auch zum Beispiel Produktion in dem Bereich hier nach Europa bringen. Wir machen das heute schon für virale Vektoren, die wir in Spanien herstellen. Das ist jetzt nicht Berlin, aber das ist schon mal nicht mehr in den USA. Wir werden das wahrscheinlich auch mit Zellen machen. Jetzt muss man sehen, dass die Zellentwicklung sich rasant im Moment fortschreitet. Die Zellen, von denen du sprichst, das sind meistens sogenannte KT-Tumortherapien. Das heißt, man bereitet Zellen von einem Krebspatienten so auf, dass das eigene Immunsystem mit diesen aufbereiteten KT-Zellen den Tumor angreift. Ich glaube, dass die nächste Generation von Zellen und auch der Teil, wo wir mit BlueRock dran arbeiten, das sind keine sogenannten autologen Zellen, sondern das sind dann, wenn du so willst, Zellen von der Stange. Also allogene Zellen, die nicht mehr abhängig sind von demselbigen Spender. Dadurch kannst du auch möglicherweise in der Krebstherapie, damit machen wir ein Projekt zusammen mit der Firma Atara, wo wir rangehen an die sogenannte allogene KT-Zelltherapie oder auch mit BlueRock, wo wir eben regenerative Zellen nehmen. Das sind dieselben Zellen, die für jeden Patienten genommen werden und nicht für jeden Patienten individuell zugeschnittene Zellen. Das macht natürlich erstmal eine Industrialisierung einfacher. Das ändert aber aus meiner Sicht nichts an der Tatsache, dass wir Produktionshubs für Zelltherapie auch in Europa brauchen. Ich glaube, für Deutschland müssen wir uns natürlich, wenn wir diese ganzen Themen jetzt weitertreiben, müssen wir uns auch schnell bewusst werden, dass wir da natürlich auch politisch das ganze Thema begleiten müssen. Wir haben eine lange Diskussion und die ist sicherlich nicht abgeschlossen über die Nutzung von Stammzellen in Deutschland. Sicherlich durch induzierte pluripotente Stammzellen wird das Ganze ethisch auch viel besser und viel einfacher zu handeln. Aber trotzdem bedarf es da natürlich auch eines gesellschaftlichen Konsens, dass wir diese Technologien weiter vorantreiben wollen. Und dann sehe ich schon die Möglichkeit, dass da drumherum neue Kerne entstehen. Ich erwarte mir auch nicht, dass Bayer jetzt der einzige und monopolhaftige Antreiber dieses Themas ist. Ich glaube, dass wir ein Kristallisationspunkt sein können und dass sich dann hoffentlich ganz viele andere darum herum gruppieren können und versuchen, auch gerade auf den akademischen Plattformen aufzusetzen. Und zum Beispiel, wenn es uns gelingt, ein solches Translationsinstitut nach Deutschland oder vielleicht nach Berlin zu bringen, das sich auf das Thema Zell und Gen fokussiert, wo dann wirklich Weltklasse Wissenschaft hier am Standort Translation betreibt, da bin ich mir sicher, dass da Ausgründungen und entsprechendes auch IP, das da nötig von ist, hier entstehen kann.
Du hast das jetzt gerade schon angesprochen und da würde ich jetzt auch gerne nochmal tiefer eintauchen in das Thema Plattform. Also ich habe das so verstanden, dass ihr bei Bayer das Thema so angeht, dass ihr quasi eine Art Plattform bereitstellt, die aber auch offen dann sein wird für externe Entwickler von anderen Arten von Therapeutika. Vielleicht kannst du das mal erklären für mich als Pharma-Laien, sodass ich auch verstehe, wie so ein Konzept funktionieren kann.
Das ist gar nicht so einfach. Also erstmal ist es wahr, dass wir uns gerade jetzt in den neuen Technologien haben wir sehr stark auf Plattformtechnologie gesetzt. Das ist im Unterschied zu dem, wie auch unsere Industrie klassischerweise an Einlizenzierung oder Akquisitionen rangegangen ist. In der Vergangenheit haben wir klassischerweise Produkte oder Applikationen eingekauft oder einlizenziert von kleineren oder anderen Firmen oder auch aus dem akademischen Bereich. Was wir jetzt hier machen bei diesen neuen Technologien, wir gehen weg von einzelnen Indikationen oder einzelnen Anwendungen hin zu Plattformen. Warum? weil man im Grunde genommen hier, wenn du nimmst du mal das Beispiel der Gentherapie. Wenn du einen Vektor hast, einen, zum Beispiel einen viralen Vektor oder ein Nanolipid, so wie das bei mRNA verwendet wird, dann hast du schon mal einen Weg, wie du eine bestimmte Information an einen bestimmten Teil des Körpers bringen kannst. Und je nach Vektor ist es dir möglich, zum Beispiel in Muskeln zu gehen oder in die Leber zu gehen oder ins Gehirn zu gehen oder ins Herz zu gehen. Dann hast du schon mal den Vektor. So, und dann hast du als nächstes, brauchst du etwas, dieses Genmaterial so in der ausreichenden Stärke und Dosierung in dieses Gewebe reinzubringen, dann hast du noch einen Promoter, der diesen Vektor sozusagen, der erlaubt, diese Genladung dann auch in der entsprechenden Menge dahin zu bringen. Und dann musst du natürlich wissen, welche Geninformation du dahin bringst. Und diese Plattform erlaubt es dir eigentlich, eine unendliche Anzahl von Krankheiten zu behandeln, weil die einzelnen Schritte auf dem Weg über die Plattform laufen und weniger darüber laufen, über ein Medikament laufen, das ganz spezifisch ist, sondern die Plattform erlaubt es zu skalieren, wie es gerade, sagen wir mal, wie gerade das biologische Wissen es dir erlaubt. Und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind viel, viel größer und vielfältiger. Das ist aber wirklich diesen neuen Technologien geschuldet. Das Gleiche gilt, wenn du so willst, auch für induzierte pluripotente Stammzellen. Du kannst über die Plattform im Grunde genommen eine Hautzelle in jede Art von Zelle im Körper differenzieren. Und jetzt ist die Frage, wenn du das dann kannst, diese Plattform, okay, was mache ich? Versuche ich bestimmte Arten der vererbbaren Blindheit zu heilen? Oder versuche ich, neue Neuronen im Gehirn anzusiedeln, die Dopamin produzieren, um Parkinson zu neutralisieren? Oder benutze ich das, um neue Herzzellen wachsen zu lassen auf einem vernarbten Gewebe nach einem Herzinfarkt? Und das sind Plattformen, das heißt nicht, dass jetzt alles das funktionieren wird, aber die erlauben dir, in ganz unterschiedliche Richtungen zu gehen, und das funktioniert viel schneller eigentlich auch. Und ich finde auch viel vielversprechender als der klassische Ansatz, wo man ein biologisches Target identifiziert hat, irgendwo im Körper im Rahmen einer Krankheit, und dann versucht, einen chemischen Stoff an dieses Target heranzubringen und das dann hoch oder runter zu regulieren. Wo auch von der Studienlage und von dem Weg dorthin das alles wesentlich langwieriger ist, als wenn du im Grunde genommen schon die einzelnen Bestandteile dieser Plattform nachgewiesen hast, dass sie funktionieren, und du dann nur noch den letzten Schritt gehen musst.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das verständlich ist.
Ja, total. Also der erste Gedanke, der mir kommt, ist, dass der Biologie des Körpers natürlich auch viel näher ist, weil da haben wir auch Stammzellen, die sich dann in verschiedene Zelltypen ausbilden, irgendwann im Verlauf. Und so stelle ich mir das auch vor. Man hat quasi ein Grundvehikel und kann das dann befüllen mit allen möglichen Typen, die dann, ja, je nach Bedarf das tun, was zu tun ist.
Ja, in gewisser Weise unterstützen wir die Natur darin, das zu tun, was sie sowieso gut tut. Mhm. Und ich habe mal gesagt, wenn Menschen sehr kritisch gegenüber Gentherapie sind, dann ist meine Antwort, was hältst du davon, wenn wir bei einem Beinbruch das Bein schienen? Ja, da wird ja niemand sagen, dass es eine schlechte Idee ist, oder? Aber nur weil der Mensch das sehen kann mit den eigenen Augen, dass dann die Knochen zusammenwachsen, wenn man das Bein schient, dann ist das vernünftig. Aber wenn wir das in der molekularen Ebene auf der Zelle genau das Gleiche tun, dann ist es falsch. Also das ist im Grunde genommen auch eine Frage von, ist die Erde rund oder ist sie flach? Ich glaube, wir erkennen immer mehr und wir lernen immer mehr dazu. Und das ist ja das Tolle an der Menschheit. Und das gibt mir auch immer den Optimismus in die Zukunft, dass eben durch diese zusätzlichen Erkenntnisse, die wir gewinnen, wir eben Probleme lösen können, die bis jetzt als unlösbar galten.
Ja.
Und das ist das, was wir hier machen.
Ja, und das ist natürlich enorm spannend, weil es ja auch weggeht von diesem, man hat irgendwie ein Medikament, was dauerhaft genommen wird, um einen bestimmten Zustand zu erreichen, sondern es geht ja auch bei diesen Therapien um vielleicht einen gewissen Zeitraum, in dem eine Therapie stattfindet, und dann ist das Ziel immer vollständige Heilung. Kann man das so sagen, oder ist das falsch ausgedrückt?
Das sage ich auch gerne so, Inga, aber das ist natürlich schwierig, von Heilung zu sprechen, weil oft eben auch, selbst wenn du regenerativ an die Dinge rangehst mit Zellen, ist natürlich nicht gesichert, dass sie nicht auch irgendwann absterben. Also Nichts ist da wirklich unendlich in seiner Wirkung, aber es verspricht über einen viel, viel längeren Zeitraum hier Heilung und sehr starke Linderung zu bringen. Nimm mal das Beispiel Parkinson. Wenn ein Patient über Jahre im Grunde genommen keine vernünftige Motorfunktion mehr hat, weil nicht mehr die Dopaminproduktion da ist, nur durch Anstellen von Dopamin kommt nicht alles gleich zurück. Der Körper verlernt auch. Das ist noch so viel komplexer als nur dieser Botenstoff, der dann plötzlich wieder da ist. Der alleine ist wahrscheinlich nicht die komplette Lösung. Aber wenn du ihn wieder anstellst, das macht einen riesen Unterschied. Also du bist wahrscheinlich nicht 100% wiederhergestellt. Aber erstens ist das Todesurteil aufgehoben. Zweitens funktioniert wahrscheinlich alles viel, viel besser. Vielleicht aber nicht ganz so perfekt wie früher. Also deswegen, das muss man auch schon ein bisschen das, die Erwartungen vielleicht auch noch senken. Aber das ist eben auch wieder nur ein Schritt im Zuge des zusätzlichen Lernens. Ich sehe das bei unseren Blue Rock Plattformen. Wir sind heute im Parkinson, ich glaube, wir haben mit 7 Patienten dosiert mit einer Zelltherapie. Wir werden wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres wissen, ob das funktioniert. In Primaten funktioniert es. Und wir werden es jetzt sehen, ob es auch bei Menschen funktioniert. Und dann werden wir sehen, wie viel von der motorischen Funktion zurückerlangt wird, ob es komplett ist oder ob es teilweise ist, wie viel der Körper auch wieder zurücklernen kann. Das ist ja ein Lernen, wie wir uns bewegen. Das haben wir ja von Kindesalter auf gelernt, sich zu bewegen. Wenn der Körper das alles verlernt hat, das kommt nicht über Nacht wieder.
Ja, ich frage deswegen, weil solche Arten von neuen Therapeutika dann ja auch ganz neue Vergütungsmodelle oder Versorgungskonzepte brauchen. Also es geht ja nicht nur um eine Veränderung der singulären medikamentösen Therapie, sondern auch um das Gesamte drumherum, das sich dann eben verändert, sobald solche Möglichkeiten in der Breite für viele verschiedene Krankheiten dann zugänglich sind. Und das finde ich auch extrem spannend, weil ich mich ja ganz viel im Gesundheitswesen bewege mit allen möglichen Akteuren und das eine große Frage ist, die im Raum schwirrt. Also wir alle reden im Moment über Digitalisierung, über Telemedizin, über Apps auf Rezept und solche Themen, aber es steht ja eigentlich noch eine viel größere Veränderung vor uns und das hast du eben gesagt, biotechnologische Innovationen wachsen irgendwie stärker als das Moore'sche Law. Da kommt ja eine Menge auf uns zu. Und diesen Aspekt finde ich auch enorm interessant, weil wir werden wahrscheinlich vor komplett anderen, ja, Systematiken dann irgendwann stehen im Gesundheitswesen, um mit solchen neuen Therapien auch umgehen zu können, oder?
Absolut korrekt. Da gibt es ganz, ganz viele, und da können wir auch ein ganz langes Thema draus machen. Ich persönlich plädiere immer dafür, dass wir ein Gesundheitswesen schaffen müssen, überall auf der Welt, das durchlässiger und transparenter ist zwischen den einzelnen Silos in diesem Gesundheitssystem. Du sprachst ja an, dass ich den Clustersprecher gemacht habe in Berlin-Brandenburg. Das war ja immer genau das mein Bestreben, zu sehen, dass diese unterschiedlichen Silos miteinander besser kommunizieren, weil ich glaube, das übersetzt sich dann auch in besseren Outcome für Patienten und in niedrigere Kosten. Oder um es mal anders zu sagen, wenn du jetzt eine Heilung hättest für ein Problem, das ansonsten in der stationären Versorgung für hohe Kosten sorgt, dann entlastest du damit natürlich extrem Budgets. Wenn man aber über die Silos sich die Sachen anguckt, kann man natürlich gleichzeitig sagen, naja, nur weil ich jetzt plötzlich 20% der Krankenhausbetten einsparen könnte, mache ich ja nicht deswegen 20% der Krankenhäuser zu. Also diese Kosten gehen ja gar nicht weg. Das System ist komplex, das System ist auch total, sagen wir mal, unelastisch in seinem Funktionieren. Deswegen glaube ich, ist Transparenz extrem wichtig im Gesundheitssystem. Und viele Teilnehmer des Gesundheitssystems, inklusive meiner Industrie, sind da manchmal gar nicht so erpicht drauf auf Transparenz, weil sie dann Angst haben, dass das an ihrem Geschäftsmodell nagt. Und das gilt natürlich genauso für die Krankenkassen, für die Krankenhäuser, für Apotheken, Großhändler, niedergelassene Ärzte und so weiter. Also da müssen wir, glaube ich, ran und uns das anders angucken. Ich stelle mir nur vor, wenn du dir mal ein Land wie Deutschland nimmst, Deutschland gibt etwa 10% seines Bruttosozialprodukts für Gesundheitsleistungen aus. Und wir haben eine wachsende Volkswirtschaft. Das heißt, auch in Zukunft werden die Gesundheitsausgaben wachsen. Ich glaube, wir müssen, anstatt darüber, zu reden, wer verzichten soll, müssen wir halt nach vorne rausschauen. Das zusätzliche Invest, was wir kriegen in die Gesundheit, wo wollen wir das hinsteuern? Und das kann durchaus heißen, dass wir mehr in Therapien investieren, in die Zukunft gerichtet und weniger von dem Wachstum zum Beispiel an Krankenhäuser vergeben. Wir müssen ja als Gesellschaft, die weiter altern, müssen wir uns sowieso fragen, reichen 10% überhaupt dann noch aus für Gesundheitsleistungen in einer alternden Gesellschaft, die sich ja zum Ziel setzen muss, möglichst lange produktiv zu sein. Wenn wir nicht wachsen mehr in der Bevölkerung, dann, um Produktivität zu steigern, müssen wir weniger krank sein und idealerweise, auch wenn das viele nicht gerne hören, länger arbeiten. Und länger arbeiten funktioniert nur dann, wenn du gesund bist und in der Lage bist, das zu tun. Und auch da, glaube ich, können solche regenerativen Therapien und teilweise heilende Therapien unheimlich wichtige Beiträge leisten.
Ja, also auf jeden Fall ein enorm spannendes Thema. Und was ich halt auch spannend finde, ist, dass du natürlich immer wieder auch die Bedeutung von Technologie ansprichst. Denn ohne Digitalisierung und ohne Technologie, ohne große Datenmengen, wären all diese Innovationen natürlich überhaupt nicht möglich. Und es gibt noch ein weiteres Thema, worüber ich gerne mit dir reden möchte. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen. Bayer war ja groß in der Presse, weil es ein Investment gab an das in Berlin gegründete Startup Ada, eine Diagnose Support-Plattform für Patientinnen und Patienten, eine App mit mehreren Millionen Downloads weltweit. Und darüber haben wir im Vorfeld schon gesprochen. Das war eure Consumer-Sparte, die da investiert hat. Das war nicht deine Sparte, der Pharmaceuticals, richtig?
Ja.
Ja. Aber ihr habt auch ein spannendes Investment gemacht in ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen namens OneDrop, das sich auf Patientinnen und Patienten fokussiert und da entlang der Patient Journey verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten bietet, unter anderem auch zum Beispiel bei Diabetes. Und das interessiert mich auch total, weil da gehen wir jetzt weg von den Innovationen, also die in der Pipeline stecken, und gucken auf das aktuelle Geschäft. Und das ist ja auch ein Thema, was euch näher an Patientinnen und Patienten bringen kann, die Nutzung solcher innovativen technologischen Plattformen. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen Einblick geben, weil ich das auch super spannend finde.
Ja, also erstmal, glaube ich, verbindet uns das, diese Faszination für digitale Gesundheit. Ich persönlich bin immer so ein bisschen Computer-Nerd gewesen, schon aus meiner Kindheit heraus. Ich weiß noch, als ich bei uns im Freundeskreis der erste Apple II-Computer irgendwann in den Ende der 70er Jahre da rauskam. Also ich konnte gar nicht meine Augen davon wegnehmen. Hab natürlich auch immer geguckt, wie können wir das in den Gesundheitsbereich stärker integrieren. Ich finde, Ada Health ist ein schönes Beispiel. Auch übrigens Care-Off machen wir auch im Consumer-Bereich. Also wie man digitale Kanäle und digitale Kanäle nutzen kann, um stärker unseren Endkunden anzusprechen. Und über Ada Health sicherlich auch Gesundheitsinformationen zu übersetzen in letztlich, wie Konsumenten Gesundheit konsumieren. Im Pharma-Bereich ist es natürlich immer ein bisschen anders, weil wir hier im stärker regulierten Bereich sind als im Consumer-Bereich. Aber ganz ehrlich gesagt begegnen sich diese beiden Dimensionen natürlich immer stärker. Und gerade im digitalen Bereich, wo die Grenzen schwimmend sind, zwischen dem regulierten Verschreibungsbereich und dem Konsumentenbereich. Denn heute ein Konsument, der Symptome hat, der geht nicht mehr erst zum Arzt, um sich die Symptome erklären zu lassen, sondern der geht erstmal online und guckt dort, was könnte das denn sein, und geht im Zweifelsfall dann auch schon mit sehr viel Information bewaffnet zum Arzt. Unsere Idee bei OneDrop zum Beispiel war zu sehen, können wir nicht mal weg von einer eher produktzentrischen Denke, die wir natürlich logischerweise in der Kommerzialisierung als Pharmaunternehmen haben, und eher hin zu einem Krankheitsbild anders zu sehen und eben auch nur das Medikament als einen kleinen Baustein in der Therapiewirklichkeit zu sehen. Das ist ja die Herausforderung für ein Pharmaunternehmen. Wenn wir über Disease Management sprechen, dann ist es immer sehr schwierig für uns, über den Tellerrand drüber zu gucken, jenseits der Produkte, die wir gerade im Sortiment haben. Und das funktioniert natürlich in der Sicht des Verbrauchers, wenn du so willst, oder der Person, die von einer Krankheit betroffen ist, natürlich überhaupt nicht. Die will natürlich das komplette Spektrum sehen von Möglichkeiten und auch letztlich auch der dafür bezahlt, ob es nun der Patient selber ist in einigen Ländern oder vielleicht sein Unternehmen, das ihn versichert oder vielleicht ein Gesundheitsversicherungsunternehmen oder ein Staat. Die wollen natürlich auch eine gesamte Sicht auf das haben. Bei OneDrop machen wir das mit Diabetes, dass wir eben gucken, Verhalten von Menschen. Wir messen regelmäßig Daten wie zum Beispiel Blutzucker, aber eben nicht nur Blutzucker. Wir gucken uns auch Gewicht an, wir gucken uns Blutdruck an und andere Sachen an und verbinden dann diese ganzen Daten, die da kommen. Und die lassen sich ja über Algorithmen wunderbar verbinden und sehen dann voraus, Vorsicht, wenn du dich weiter so verhältst, dann entgleisen dir hier deine Werte weiter. Das führt dann zum entsprechenden Krankheitsverlauf. Und so kann man ein Coaching einer Krankheit eben 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr machen, während heute diese Menschen weitestgehend von entweder Selbstdiagnose über Google oder 2 Minuten pro Jahr oder vielleicht auch 2x2 Minuten pro Jahr mit ihrem Arzt verbringen, um über ihr Krankheitsbild zu reden. Und ich glaube, diese digitalen Begleiter erlauben es uns, Patienten durchgehend zu begleiten. Die Herausforderung ist, wie schaffen wir das, die Leute bei der Stange zu halten? Und das ist echt, echt schwierig. Was wir sehen und was ich zunehmend sehe, und da lerne ich auch über die Zeit, dass man die Patienten sehr stark wahrscheinlich über Diagnostikplattformen binden muss und darauf dann die Digitalthemen setzt. Also zum Beispiel konstante Glukosemessgeräte oder eine Apple Watch oder ähnliches, wo wir entsprechende Vitaldaten messen können. Und wir wissen auch, dass diese Patienten immer diese Geräte bei sich tragen, weil sie die dann auch brauchen und auch den Nutzen sehen und da dann die Digitaltools oben drauf setzen. Weil viele von den Lösungen gehen heute rein über den digitalen Ansatz. Die sind dann erstmal schick, aber es ist unheimlich schwer, langfristig Kunden zu binden. Und wenn du die langfristig nicht bindest, dann hast du natürlich auch nicht den Effekt auf den Gesundheitsoutcome.
Ja, absolut. Das finde ich auch sehr, 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 sehr relevant, weil die Frage ist ja, öffnet jemand eine App oder ein Programm, wenn nicht ständig ein Kontext zur Lebensrealität über Wearables etc. dann hergestellt wird? Das ist echt eine spannende Frage und ich glaube, da stehen wir tatsächlich auch noch ganz am Anfang. Ich fand es Anfang dieses Jahres im Januar so interessant, dass der Economist eine große Titelstory hatte, Consumerification of Healthcare. Und das ist ja ein Thema, also das Gesundheitswesen, also Gesundheit A ist ein Megatrend und immer mehr Menschen beschäftigen sich damit. Es gibt aber natürlich auch einen großen Teil der Gesellschaft und das sind natürlich auch viele chronische Patienten mit großen Volkskrankheiten, die da so ein bisschen rausfallen, weil Health Literacy auch etwas ist, was nicht in der breiten Masse der Bevölkerung einheitlich vorhanden ist. Und deswegen finde ich solche Ansätze enorm interessant. Wie siehst du da die Zukunft? Also gibt es so eine Strategie, dass ihr sagt, zukünftig gibt es eigentlich keine Medikamente mehr für Chroniker ohne eine digitale Begleitung und Betreuung, die sich dann einfügt in ja so eine gesamte Patient Journey und da wirklich ständig in der Lebensrealität der Patientinnen und Patienten mit unterstützt? Oder wie siehst du so eine strategische Aufstellung hinsichtlich dieses Themas in der Zukunft?
Also ich glaube in der Tat, das habe ich auch unseren Forschern und Entwicklern mit auf den Weg gegeben, dass wir schauen müssen, dass wir gerade bei klassischen chronischen Medikamenten viel stärker diese digitalen Helfer einsetzen, Wearables oder ähnliche, und wir das auch regulatorisch einbringen sollten, auch als Differenzierungskriterium gegenüber anderen Therapien, wo wir nachweisen können über unsere klinischen Prüfungen, dass ein Medikament, wenn es dann zum Beispiel mit einem Diagnostikum gemeinsam eingesetzt wird, wie konstanter Glukosemessung oder konstanter, was weiß ich, Herzrhythmusmessung, dass man dann auch entsprechend besseren Outcome produziert. Das ist ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Muss man mal sehen. Ich habe bis jetzt ehrlich gesagt nur wenig Arzneimittel gesehen, die auch wirklich schon diesen Nachweis geführt haben in dieser Kombination. Da sind wir immer noch relativ klassisch unterwegs, aber ich glaube, da müssen wir besser werden.
Ja, also ich glaube auch, dass das ein Feld mit wahnsinnig viel Potenzial ist, weil, wie du gesagt hast, heute googeln Patientinnen und Patienten in der Regel, bevor sie zum Arzt gehen. Aber ich hatte letztens eine Studie der Bertelsmann Stiftung gesehen und da habe ich gelesen, dass 60% auch nach dem Arztbesuch googeln, um wirklich nochmal eine Art Zweitmeinung übers Internet einzuholen und zu verstehen, ob das richtig ist, was ihnen Arzt oder Ärztin erzählt hat. Und da die Leute strukturiert abzuholen, ist dann ja wahrscheinlich auch eine Riesenchance, denn wir haben ja gerade eine Herausforderung in der Wissenschaftskommunikation, würde ich sagen. Siehe
Ja.
Corona-Pandemie. Und da liegt ja auch eine Menge Potenzial wahrscheinlich auch, oder?
Ja, wobei, ich bin da bei dieser Kommunikation der Wissenschaft, da bin ich weniger pessimistisch. Ich glaube, wir müssen einfach auch mal anerkennen, dass ein Teil unserer Gesellschaft und vielleicht gerade in Deutschland, eben grundsätzlich, egal wie du da kommunizierst, gegenüber bestimmten Ansätzen skeptisch sein wird. Und es gibt dann andere Länder, wo diese Skeptik einfach kulturell nicht so ausgebildet ist. Und das übersetzt sich dann auch in Impfraten und ähnliches. Also da bin ich weniger kritisch und mehr, weiß nicht, ob fatalistisch das richtige Wort ist, aber da muss man einfach auch anerkennen, die kulturellen Unterschiede. Aber ja, wir müssen da informieren. Transparenz ist ja das Gebot unserer Zeit auf allen Ebenen. Und wenn wir das hinbekommen, Menschen auch zu überzeugen und transparent davon zu überzeugen, dass es für sie das Beste ist. Das Schwierige ist ja, wenn du ideologisch so eingestellt bist, dass du gar nicht mehr zuhörst, was das Beste für dich ist, dann ist es unheimlich schwierig, Leute zu überzeugen.
Ja, das ist vermutlich so. Was mich so zum Abschluss unseres Gesprächs interessiert, wir haben jetzt ja über einige spannende Zukunftsfelder gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie du bei Bayer gestartet bist, was du vorgefunden hast, was die Vision ist, die du entwickelt hast, natürlich gemeinsam auch mit dem Team, mit dem du arbeitest. Mich interessiert jetzt so zum Abschluss nochmal, weil ich glaube, du hast ja gerade eine Herausforderung, die du meisterst, wo du jetzt gerade so gefühlt auf Halbzeit stehst, wie du am Anfang nicht gesagt hattest, vor der gerade viele stehen. Also eine Transformation zu begleiten, Veränderungsprozesse in etablierten Organisationsstrukturen zu initiieren, eine Richtung zu geben und das irgendwie auch durchzuhalten, ja, mit allen Ups und Downs, die das so mit sich bringt. Welche Learnings würdest du jetzt teilen? Also wie schafft man es, in diesem sich wahnsinnig schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein und sich zukunftsfähig zu machen und das auch umzusetzen?
Das ist gar nicht so schwierig zu beantworten, Inga. Weil ich habe mir diese Frage gerade in den letzten ein, zwei Jahren oft gestellt. Und die Antwort ist immer, eigentlich immer dieselbe. Nämlich, du musst einen klaren Kompass haben, wohin du dann willst. Und wir haben diese Vision, wohin wir wollen, nämlich zu sagen, wir wollen uns dieser neuen Technologien bemächtigen, um auch skaliert neue Lösungen im Gesundheitswesen zu bringen und gleichzeitig eben auch auf unsere alten Stärken zu bauen. Dazu gehört die klassischen kleinen Moleküle dazu und in unseren klassischen Therapiegebieten auch erfolgreich zu sein, wie zum Beispiel in der Kardiologie oder in der Frauengesundheit oder auch im Krebs. Da haben wir uns einen ganz klaren Kompass gesetzt und vielleicht digital könnte ich auch noch dazu schmeißen. Und darauf aufgebaut. Und wenn ich eine Sache sagen kann über die letzten 3 Jahre, wir sind immer konsistent geblieben auf dem Weg. Und mit dieser Vision haben wir unsere eigenen Mitarbeiter begeistert für die Zukunft, glaube ich zumindest, oder mehr begeistert. Und wir haben auch angefangen, unsere Wettbewerber vielleicht plötzlich aufmerksam zu machen, huch, was passiert denn da? Ja, ich habe also mir von einigen Leuten sagen lassen, Bayer hat den und den gekriegt, der ist zu Bayer gegangen. Und das waren dann also wirklich Weltklasse Leute. Und so wird da draus so ein Schneeball. Und dann musst du den auch weitergehen. Da sind wir jetzt dabei.
Ja, und dabei wünsche ich dir und euch total viel Erfolg und bin mir sicher, ihr seid auf einem guten Weg und hoffe das natürlich auch für den Standort Berlin, weil es toll ist zu sehen, dass einfach Dinge passieren und dieses Thema Translation, Übersetzung liegt mir persönlich auch total am Herzen, weil ich gerne sehen möchte, dass einfach coole Innovation auch aus Berlin und aus Deutschland kommt. Das wäre toll. Und wir sind auch schon fertig. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich bedanke mich total herzlich bei dir für dieses spannende Gespräch. Ich habe auf jeden Fall total viel gelernt und ich fand, du hast auch die Sachen sehr gut für mich transparent dargelegt, die so ein bisschen außerhalb meines Wissensspektrums waren. Also ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Ich danke dir sehr, Stefan.
Ich danke dir für die Einladung. Das hat riesen Spaß gemacht. Und vielleicht, um dir da auch zu entsprechen, wir sind in Deutschland beheimatet, wir sind in Berlin beheimatet und das soll auch so bleiben.
Dankeschön.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.